Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Seine erste Bewährungsprobe hat Saul, der König der Israeliten, mit Bravour bestanden. Sicher erinnern Sie sich daran, dass im ersten Buch Samuel zuerst nur ein paar Äußerlichkeiten genannt wurden, die den frisch gebackenen Monarchen auszeichneten. Er sei jung, schön und einen Kopf größer als die meisten anderen Männer in Israel gewesen. Und es gab eine wohl nicht ganz unerhebliche Anzahl an Kritikern, die mit seiner Ernennung zum König nicht einverstanden war. Doch im Kampf gegen die Ammoniter erwies sich Saul als ein taktisch denkender Mensch, der zwar die Solidarität aller Israeliten einforderte, der jedoch auch mit seinen Kritikern barmherzig umging. In den vor uns liegenden Kapiteln 13 und 14 des ersten Samuel-Buches wird darüber berichtet, wie sich die Israeliten wieder einmal gegen die feindlichen Philister zur Wehr setzen müssen. Wir dürfen gespannt sein, ob sich Saul auch in dieser Situation als ein guter König erweisen wird. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«. Wir erreichen das 13. Kapitel im ersten Samuel-Buch und gleich der erste Vers erinnert uns daran, dass die Bibel als Gesamtwerk nicht vom Himmel gefallen ist, sondern auch eine sehr irdische Geschichte hat. Zwar bin ich fest davon überzeugt, dass alle Verfasser der biblischen Bücher von Gott angeleitet wurden, was sie auf welche Weise niederschreiben sollten. Das heißt, sie wurden von Gott inspiriert. Doch leider müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Originalhandschriften von damals nicht mehr existieren. Selbst die ältesten Handschriften, die man bisher gefunden hat, und manchmal sind es nur winzige Teile davon, sie sind nur Abschriften von anderen Abschriften, die irgendwann einmal von den Originalen angefertigt wurden. Und diese Abschriften sind nicht immer völlig identisch. Falls Sie verschiedene Bibelübersetzungen besitzen und das erste Samuelbuch Kapitel 13 aufschlagen, dann werden Sie möglicherweise in Vers 1 auf widersprüchliche Angaben stoßen. So heißt es in der aktuellen Ausgabe der Lutherbibel: Saul war Jahre alt, als er König wurde, und 2 Jahre regierte er über Israel. Die 3 Auslassungspunkte bedeuten nichts anderes, als dass die Altersangabe in den hebräischen Bibelhandschriften schlichtweg fehlt. In der sogenannten Schlachterbibel, die nach ihrem Übersetzer Franz Eugen Schlachter benannt ist, steht dagegen Folgendes: Saul war 1 Jahr König gewesen, und nachdem er 2 Jahre über Israel regiert hatte, dann folgt Vers 2, da erwählte sich Saul 3000 Mann aus Israel. Eine 3. Variante findet sich zum Beispiel in der Bibelübersetzung Neues Leben. Dort heißt es in Anlehnung an eine alte griechische Übersetzung: Saul war 30 Jahre alt, als er König wurde, und er herrschte 2 Jahre über Israel, als er 3000 Mann aus Israel auswählte. Es ist also unklar, wie alt Saul war, als er König von Israel wurde. Auch, dass sich das nun folgende Ereignis nur 2 Jahre nach seinem Amtsantritt zugetragen haben soll, scheint wenig wahrscheinlich. Denn bei seinem Amtsantritt war er noch ausgesprochen jung. Jetzt in Kapitel 13 begegnet er uns jedoch mit seinem erwachsenen Sohn Jonathan an seiner Seite. Einige Theologen meinen deshalb, dass die folgenden Ereignisse nicht 2, sondern 20 Jahre nach dem Amtsantritt Sauls stattgefunden haben. Wie gesagt, die alten Bibelhandschriften, die bisher gefunden wurden, liefern leider kein einheitliches Bild. Hier nun die Verse 1 bis 4 im Zusammenhang, wie immer in dieser Sendereihe nach der Übersetzung Martin Luthers. Saul war so und so viel Jahre alt, als er König wurde, und 2 Jahre regierte er über Israel. Er erwählte sich 3000 Mann aus Israel. 2000 waren mit Saul in Michmas und auf dem Gebirge von Bethel und 1000 mit seinem Sohn Jonathan zu Gibeah in Benjamin. Das übrige Volk aber entließ er, einen jeden in sein Zelt. Da erschlug Jonathan die Wache der Philister, die in Gibea war, und die Philister hörten, dass die Hebräer abgefallen waren. Saul aber hatte die Posaune blasen lassen im ganzen Land, und ganz Israel hörte, Saul hat die Wache der Philister erschlagen, und Israel hat sich in Verruf gebracht bei den Philistern. Und alles Volk wurde zusammengerufen, um Saul nach Gilgal zu folgen. Soweit die Verse 1 bis 4. Wieder einmal sind die Israeliten gezwungen, sich gegen die feindlichen Philister zu wehren. Der Kampf gegen sie beginnt mit einer ausgewählten Truppe, insgesamt 3000 Mann stark, die zwei wichtige Stellungen im Gebiet des Stammes Benjamin besetzen. Sauls erwachsener Sohn Jonathan eröffnet mit den ihm zugeordneten Leuten den Kampf und erschlägt, wie es in Vers 3 heißt, die Wache der Philister. Doch, wie es scheint, reklamiert König Saul diese Heldentat für sich. Er lässt die Posaune blasen und im ganzen Land verkünden, Saul hat die Wache der Philister erschlagen. Dass sich Israel damit bei den Philistern in Verruf gebracht habe, bedeutet nichts anderes als, mit dieser Tat hat sich Israel gewiss den Hass der Philister zugezogen. Ich persönlich meine hier, einen ersten negativen Charakterzug bei Saul zu entdecken. Anscheinend gönnt er seinem eigenen Sohn nicht, vom Volk gefeiert zu werden. Stattdessen stellt er sich selbst als strahlender Sieger dar und prahlt damit, was für eine schreckliche Gegenreaktion seine großartige Tat zur Folge haben wird. Eine kleine Anmerkung noch zu den Hebräern, von denen es in Vers 3 heißt, dass sie von den anderen Israeliten abgefallen seien. Offenbar handelt es sich hier um einen bestimmten Teil der Bevölkerung, während in anderen biblischen Büchern der Begriff Hebräer mit dem Begriff Israeliten praktisch gleichgesetzt wird. Jonathan, der Sohn von König Saul, wird sich übrigens auch später noch als ein sehr fähiger Krieger erweisen. Interessant wäre es zu wissen, was wohl die Soldaten dachten, die mit ihm die Wache der Philister überwältigt hatten, als sie dann überall im Land hörten, Saul hat die Wache der Philister erschlagen. Ich vermute, dass ihr Respekt gegenüber dem König heftig zu bröckeln begann. Ich lese nun weiter ab Vers 5. Da sammelten sich die Philister zum Kampf mit Israel, 3000 Wagen, 6000 Gespanne und Fußvolk, so viel wie Sand am Ufer des Meeres, und zogen herauf und lagerten sich bei Michmas östlich von Bet-Awen. Als aber die Männer Israels sahen, dass das Volk in Gefahr und Bedrängnis war, verkrochen sie sich in die Höhlen und Klüfte und Felsen und Gewölbe und Gruben. Es gingen aber auch Hebräer durch die Furten des Jordans ins Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal, und alles Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Da wartete er 7 Tage bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, begann das Volk von Saul wegzulaufen. Da sprach er, »Bringt mir her das Brandopfer und die Dankopfer«, und er brachte das Brandopfer dar. Soweit die Verse 5 bis 9. In einem sollte König Saul also Recht behalten. Die Philister holen zu einem mächtigen Gegenschlag aus. Ihre überlegene Kriegstechnik treibt die Israeliten dazu, sich in Höhlen und zwischen Felsklüften zu verstecken. Saul hält sich unterdessen in Gilgal auf. Dort wartet er auf den alten Samuel, der stellvertretend für das Volk Brandopfer und Dankopfer darbringen soll. Doch weil Samuel nicht auftaucht und das Volk immer unruhiger wird, greift Saul schließlich zur Selbsthilfe. Er bringt das Brandopfer dar, obwohl das nicht die Aufgabe eines Königs ist. Weiter ab Vers 10. Als er aber das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Samuel aber sprach, »Was hast du getan?« Saul antwortete, »Ich sah, dass das Volk von mir wegzulaufen begann, und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten.« Samuel scheint sehr erschrocken darüber zu sein, dass Saul bereits auf eigene Faust das Brandopfer dargebracht hat. Normalerweise ist nur ein Priester aus dem Stamm Levi dazu berechtigt. Doch Saul nennt auf Anhieb drei Ausreden. Erstens beginnen die Leute aus dem Volk wegzulaufen. Zweitens sind die Philister im Anmarsch. Und drittens hat sich Samuel verspätet. Mit anderen Worten, schuld sind immer die anderen. Weiter rechtfertigt sich Saul: Da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal, und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich's und opferte Brandopfer. Samuel aber sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für, aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Soweit die Verse 12 bis 14. Gerade der letzte Vers klingt wie eine Prophetie. Erinnern Sie sich noch an das, was Samuel bei seiner Abschiedsrede als Richter gesagt hatte? Ganz am Ende des vorangegangenen Kapitels wurde er mit den Worten zitiert: Fürchtet den Herrn und dient ihm treu von ganzem Herzen. Werdet ihr aber Unrecht tun, so werdet ihr und euer König verloren sein. Mit der Zeit wird immer deutlicher, dass Saul nicht willens und bereit ist, die in ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Ich lese weiter ab Vers 15. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf und zog seines Weges. Die übrigen vom Volk aber zogen hinter Saul her, dem Kriegsvolk entgegen, von Gilgal hinauf nach Gibeah in Benjamin. Und Saul musterte das Volk, das bei ihm war, etwa 600 Mann. Und Saul und sein Sohn Jonathan und das Volk, das bei ihnen war, blieben in Geba in Benjamin. Die Philister aber hatten sich gelagert bei Michmas. Da zogen aus dem Lager der Philister drei Heerhaufen, das Land zu verheeren. Einer wandte sich in Richtung auf Ophra ins Gebiet von Schual. Der andere wandte sich in Richtung auf Bethhoron. Der dritte wandte sich in Richtung auf das Gebiet, das nach dem Tal Zeboim der Wüste zugelegen ist. Der nun folgende Abschnitt gewährt uns einen interessanten Einblick in die Lebensverhältnisse jener Zeit. Ein Teil Israels wird von den Philistern beherrscht, und die Israeliten sind auch wirtschaftlich von ihnen abhängig. So fehlt es den Israeliten zum Beispiel an Schmieden, die sowohl die landwirtschaftlichen Geräte in Schuss halten, sie aber auch mit verschiedenen Waffen versorgen könnten. Weiter ab Vers 19. Es war aber kein Schmied im ganzen Lande Israel zu finden, denn die Philister dachten, die Hebräer könnten sich Schwert und Spieß machen. Und ganz Israel musste hinabziehen zu den Philistern, wenn jemand eine Pflugschar, Hacke, Beil oder Sense zu schärfen hatte. Das Schärfen aber geschah für ein Zweidrittel Lot Silber bei Pflugscharen, Hacken, Gabeln, Beilen und um die Stacheln von Ochsenstecken gerade zu machen. Als nun der Tag des Kampfes kam, wurde kein Schwert noch Spieß gefunden in der Hand des ganzen Volks, das mit Saul und Jonathan war. Nur Saul und sein Sohn hatten Waffen. Aber eine Wache der Philister zog heran gegen den engen Weg von Michmas. Die Philister ahnen offenbar nicht einmal, wie schlecht die Leute von König Saul und seinem Sohn Jonathan bewaffnet sind. Nur Saul und Jonathan selbst verfügen über ordentliche Waffen. Die anderen dagegen müssen sich mit dem zufrieden geben, was sich gerade so anfindet. Vermutlich bewaffnen sie sich mit irgendwelchen Holzknüppeln, Äxten und Hacken. Die Philister wiederum sind vorsichtig geworden. Am Anfang des Kapitels wurde ja berichtet, dass Jonathan mit seinen Leuten eine Wache der Philister überwältigt hatte. Jetzt schicken sie einen Vorposten, Vers 23, gegen den engen Weg von Michmas. Damit ist die Schlucht gemeint, die Michmas und Geba voneinander trennt. Wir erreichen nun Kapitel 14 und werden abermals miterleben, wie Jonathan einen Sieg erringt und wie Saul diese Tat erneut auf sein Konto verbucht. Ja, er ist so neidisch auf seinen eigenen Sohn, dass er letztlich sogar dessen Tod in Kauf nimmt. Aber ich will nicht vorgreifen. Jonathan denkt sich zunächst einmal eine Strategie aus, mit Hilfe derer er die Philister besiegen will, obwohl die Israeliten, wie wir eben schon gehört haben, denkbar schlecht ausgerüstet sind. Man erzählt sich übrigens, dass der britische General Edmund Allenby im Ersten Weltkrieg diesen Abschnitt aus dem 1. Samuel-Buch gelesen haben soll, bevor er am nächsten Tag das osmanische Hauptquartier im Westjordanland eingenommen hat. Ob er von dem biblischen Bericht tatsächlich inspiriert wurde, kann ich nicht beurteilen. Aber als Christ hat er daraus sicher die Hoffnung geschöpft, dass Gott selbst in einem schier aussichtslosen Kampf der schwächeren Seite zum Sieg verhelfen kann. Der Plan von Jonathan besteht im Kern darin, den Philistern erst einmal am Rande jener Schlucht eine Niederlage beizubringen, von der vorhin schon die Rede war. Denn an dieser Engstelle sind nur ein paar Wachposten der Philister stationiert. Aus dem recht umfangreichen Bericht will ich nun die Passagen herausgreifen, die zum Verständnis wichtig sind und die vor allem den geistlichen Hintergrund beleuchten. Hören Sie zunächst aus Kapitel 14 die Verse 4 bis 8. Es waren aber an dem engen Wege, wo Jonathan hinüberzugehen suchte, zu der Wache der Philister, zwei Felsklippen, die eine diesseits, die andere jenseits. Die eine hieß Bozetz, die andere Senne. Die eine Felsklippe stand im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, »Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen.« Da antwortete ihm sein Waffenträger, »Tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will.« Jonathan sprach, »Wohlan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen.« Und jetzt weiter ab Vers 11. Als sie sich nun beide der Wache der Philister zeigten, sprachen die Philister, »Siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen hatten.« Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sprachen, »Kommt herauf zu uns, so wollen wir's euch schon lehren.« Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, »Steig mir nach, der Herr hat sie in die Hände Israels gegeben.« Und Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Da fielen sie, gemeint sind die Männer der Wache, zu Boden vor Jonathan, und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, ungefähr 20 Mann. Offenbar werden die Wachleute von Jonathan und seinem Waffenträger schlichtweg überrumpelt. Zwar hatten die Wachen ihnen aus der Entfernung zugerufen, »Aha, die sich vor uns versteckt gehalten haben, sind jetzt aus ihren Löchern hervorgekrochen.« Aber sie ahnten wohl nicht, dass sich tatsächlich jemand zu ihnen hinaufwagen würde. Und in dem zerklüfteten Gelände waren die beiden Kletterer vor ihren Blicken geschützt. Dass ausgerechnet an einer solchen Engstelle, die eigentlich leicht zu überwachen ist, 20 ihrer Männer den Tod finden, schockiert die Philister zutiefst. Hinzu kommt noch ein von Gott gewirkter Schrecken, wie in Vers 15 berichtet wird. Die Philister geraten so in Panik und es entsteht ein so großes Durcheinander, dass sie sich teilweise gegenseitig vernichten und andere die Flucht ergreifen. König Saul will sich unterdessen nicht auf Gottes Eingreifen verlassen, sondern veranstaltet einen Zählappell, bei dem unter anderem entdeckt wird, dass Jonathan und sein Waffenträger fehlen. Außerdem soll ein Priester Gott befragen, wie sich die Israeliten verhalten sollen. Dabei ist Gott doch längst am Wirken. Und er hat Jonathan in seinen Dienst gestellt, während sich Saul, der König der Israeliten, bisher als ziemlich unfähig erwiesen hat. Diese Vater-Sohn-Geschichte, die sich im Schatten des Kampfes gegen die Philister abspielt, ist jedoch noch nicht zu Ende erzählt. Ab Vers 24 wird berichtet, »Und als die Männer Israels in Bedrängnis kamen an jenem Tage, belegte Saul das Volk mit seinem Fluch und schwor, verflucht sei jedermann, der etwas isst bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden räche. Da aß das ganze Volk nichts. Es waren aber Honigwaben auf dem Felde, und als das Volk hinkam zu den Waben, siehe, da floss der Honig. Aber niemand nahm davon etwas mit der Hand in seinen Mund, denn das Volk fürchtete den Schwur. Jonathan aber hatte nicht gehört, dass sein Vater das Volk mit einem Schwur belegt hatte. Und er streckte seinen Stab aus, den er in seiner Hand hatte, und tauchte die Spitze in den Honigseim und führte seine Hand zum Munde, da strahlten seine Augen. Da hob einer aus dem Volk an und sprach, »Dein Vater hat das Volk mit einem Fluch belegt und geschworen, verflucht sei jedermann, der heute etwas isst. So ist das Volk nun matt geworden.« Da sprach Jonathan, »Mein Vater bringt das Land ins Unglück. Seht, wie strahlend sind meine Augen geworden, weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet habe. Fürwahr, hätte doch das Volk heute gegessen von der Beute seiner Feinde, die es gemacht hat. Wäre dann die Niederlage der Philister nicht noch größer geworden?« Soweit die Verse 24 bis 30. König Saul hatte also von seinen Kämpfern verlangt, den ganzen Tag über zu fasten, um damit Gottes Wohlgefallen zu gewinnen. Jonathan weiß nichts davon und tut sich an dem Honig gütlich, der ihm nach den körperlichen Anstrengungen des Tages einen richtigen Energieschub versetzt. Unglücklicherweise wird er beim Naschen beobachtet. Ein hungriger Kämpfer erzählt ihm, dass die Israeliten trotz der gewonnenen Schlacht noch nichts essen dürfen, weil sie ansonsten der Fluch treffen würde, mit dem der König, man stelle sich das einmal vor, sein eigenes Volk belegt hat. Jonathans Reaktion ist erstaunlich, denn obwohl König Saul sein Vater ist, antwortet er dem hungrigen Kämpfer, »Mein Vater bringt das Land ins Unglück.« Nach Sonnenuntergang ist die Fastenzeit vorbei, so dass sich das hungrige Volk über die Beute hermacht und eine ganze Anzahl an Tieren schlachtet. Verständlicherweise geschieht das nicht so wie bei einer Opferzeremonie, sondern die Leute wollen einfach, dass endlich etwas auf den Grill kommt. König Saul hat dafür keinerlei Verständnis, Gott aber wohl. Denn hätte Saul seinem Volk erlaubt, sich auch tagsüber zu stärken, wäre es erst gar nicht zu dieser Situation gekommen. Ab Vers 36 ist zu lesen, »Und Saul sprach, lasst uns noch in der Nacht hinabziehen, den Philister nach, und sie berauben, bis es lichter Morgen wird, und lasst niemand von ihnen übrig.« Sie antworteten, »Tu alles, was dir gefällt.« Aber der Priester sprach, »So lasst uns erst hierher vor Gott treten.« Und Saul befragte Gott, »Soll ich hinabziehen den Philister nach? Willst du sie in Israels Hände geben?« Aber er antwortete ihm an diesem Tage nicht. Da sprach Saul, »Lasst herzutreten alle Obersten des Volkes und forscht und seht, an wem heute die Schuld liegt. Denn so wahr der Herr lebt, der Heiland Israels, auch wenn sie bei meinem Sohn Jonathan wäre, so soll er sterben.« Aber niemand aus dem ganzen Volk antwortete ihm. Wie es scheint, hat König Saul durch sein Verhalten nun jeden Rückhalt verloren. Gott antwortet ihm nicht mehr, und als er im Volk einen Schuldigen dafür sucht, schlägt ihm eisiges Schweigen entgegen. Wer ist schuld daran, dass Gott schweigt? An mir kann's nicht liegen, davon ist Saul überzeugt. Weiter ab Vers 40. Und er sprach zu ganz Israel, »Tretet ihr auf die eine Seite, ich und mein Sohn Jonathan wollen auf die andere Seite treten.« Das Volk sprach zu Saul, »Tu, was dir gefällt.« Und Saul sprach zum Herrn, »Gott Israels, warum hast du deinem Knecht heute nicht geantwortet? Liegt die Schuld bei mir oder bei meinem Sohn Jonathan, Herr Gott Israels, so gib das Los, das den Namen Licht trägt. Liegt die Schuld aber an deinem Volk Israel, so gib das Los mit dem Namen Recht.« Da fiel das Los auf Jonathan und Saul, aber das Volk ging frei aus. Saul sprach, »Werf das Los über mich und meinen Sohn Jonathan.« Da fiel das Los auf Jonathan. Und Saul sprach zu Jonathan, »Sage mir, was hast du getan?« Jonathan sagte es ihm und sprach, »Ich habe ein wenig Honig gekostet mit der Spitze des Stabes, den ich in meiner Hand hatte. Siehe, ich bin bereit zu sterben.« Da sprach Saul, Gott tue mir dies und das, Jonathan, du musst des Todes sterben. Aber das Volk sprach zu Saul, sollte Jonathan sterben, der dies große Heil in Israel vollbracht hat, das sei ferne. So wahr der Herr lebt, es soll kein Haar von seinem Haupt auf die Erde fallen, denn Gott hat heute durch ihn geholfen. Und so löste das Volk Jonathan aus, so dass er nicht sterben musste. Wirklich beeindruckend, was hier geschieht. Viele aus dem Volk haben längst bemerkt, dass Saul zwar äußerlich sehr darauf achtet, die Form zu wahren. Was sein Verhalten gegenüber Gott angeht, soll ihm niemand etwas nachsagen können. Und seinen Sohn Jonathan will Saul genauso behandeln wie jeden anderen Kämpfer aus dem Volk. Aber im Inneren seines Herzens ist Saul ein eitler Mann, der die Bewunderung seiner Untergebenen sucht und sogar auf seinen Sohn Jonathan unglaublich eifersüchtig ist. Jonathan wiederum hat sich als ein wagemutiger Mann, ja, als ein Werkzeug Gottes erwiesen, der die Bedrohung durch die Philister erst einmal abwenden konnte. Deshalb ist das Volk bereit, Jonathan auszulösen. Das heißt vermutlich, ihn durch Zahlung einer Geldsumme vor der Bestrafung zu bewahren. Gottes Schweigen gegenüber Saul ist ein sehr ernstes Warnzeichen, das Saul zum Nachdenken bringen sollte. Doch schon im nächsten Kapitel werden wir erleben, wie er ganz offen zu Gott in Opposition geht. Dennoch endet das 14. Kapitel mit einem überraschend positiv klingenden Überblick über die militärischen Erfolge Sauls und über seine familiären Verhältnisse. Was davor berichtet wurde, ist gewissermaßen nur eine Momentaufnahme aus seinem Leben, die darauf hinweist, warum König Saul letztlich scheitern wird. Hier nun zum Abschluss die Verse 46 bis 52. Aber Saul ließ von den Philistern ab und zog hinauf, und die Philister zogen in ihr Land. Als Saul die Königsherrschaft über Israel erlangt hatte, kämpfte er gegen alle seine Feinde ringsumher, gegen die Moabiter, die Ammoniter, die Edomiter, gegen die Könige Zobas und gegen die Philister. Und wo er sich hinwandte, da gewann er den Sieg. Und er vollbrachte tapfere Taten und schlug die Amalekiter und errettete Israel aus der Hand aller, die es ausplünderten. Sauls Söhne waren Jonathan, Jishwi, Malkeshua. Und seine zwei Töchter hießen die Erstgeborene Merab und die Jüngere Michal. Und Sauls Frau hieß Ahinoam und war eine Tochter des Ahimaats, und sein Feldhauptmann hieß Abner, ein Sohn Ners, der Sauls Oheim war. Kisch, Sauls Vater, und Ner, Abners Vater, waren Söhne Abiels. Es war aber der Krieg gegen die Philister schwer, solange Saul lebte. Und wo Saul einen tapferen und rüstigen Mann sah, den nahm er in seinen Dienst. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel steht das 15. Kapitel aus dem 1. Samuel-Buch im Mittelpunkt. Nur so viel sei schon mal verraten, am Schluss dieses Kapitels verliert Saul seine Königswürde. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.